An diesem sonnigen Sonntag sei der, der alles ins Leben gerufen hat, unser Schöpfer, unser Erlöser, der liebende Gott, der sei jetzt mit uns allen. Amen. Ja, Olli, vielen Dank für deinen Einstieg. Die Wahl haben. Ich glaube, die ganze Bibel, die ganze Heilige Schrift, die handelt von Wahl und Erwählung. Da ist Gott, der diese Welt ins Leben ruft. Aus der Menschheit, da erwählt er sich ein Volk, das Volk Israel. Aus dem Volk Israel erwählt er sich einen Stamm, den Stamm Juda, bis hin zu Jesus Christus. Und Jesus Christus, der erwählt sich Jünger, der erwählt sich Apostel. Und diese Apostel, die gehen hin, die haben den Auftrag, die sollen seine Botschaft verkündigen, die sollen zu ihm einladen. Die sollen sagen, Leute, ihr könnt gerettet werden, ihr könnt Gott kennenlernen, weil er sich in Jesus Christus gezeigt hat, weil er als Jesus Christus gekommen ist. Und da gibt es einen Apostel, der ist hingegangen. Wir haben von ihm sehr viel im Neuen Testament erhalten. Der Apostel Paulus, der geht hin, der auferstandene Christus ist ihm begegnet und ja, er will, dass die ganze Welt hört. Christus, der Auferstandene, ist der Herr, durch ihn gibt es Rettung. Und so geht Paulus hin, der kommt jetzt in eine große Stadt der damals bekannten Welt. Ich möchte euch den Predigttext gerne vorlesen. Das ist auch der Predigttext, der vorgeschlagen ist für diesen dritten Sonntag nach Ostern im Jahr 2021. Der steht in der Apostelgeschichte des Lukas im 17. Kapitel. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn als ich durch eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da habe ich sogar einen Altar gefunden, auf dem stand: für einen unbekannten Gott. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, möchte ich nun bekannt machen. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Schließlich ist er es, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Statuen aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten. Diese sind doch nur Gebilde unserer Kunst und unserer Vorstellung. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, begannen einige zu spotten, aber andere meinten, darüber wollen wir später noch mehr von dir hören. Paulus verließ jetzt die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und fanden zum Glauben. Darunter waren Dionysius, ein Mitglied des Stadtrats, eine Frau, die Damaris hieß, und manche andere. Liebe Gemeinde, Paulus geht hin, verkündigt das Evangelium, hat als Apostel, als Botschafter, als Gesandter, hat er diesen Auftrag bekommen. Und jetzt ist er angekommen, jetzt ist er in Athen angekommen. Später wird sie noch nach Rom führen. Und jetzt wird das Evangelium von Jesus Christus, es wird die rettende Botschaft das erste Mal in der Stadt verkündet, die eigentlich so als Zentrum des griechischen Geistes, des griechischen Denkens stand. Bis heute wird man sagen, Athen, das ist die Wiege nicht nur unserer Demokratie, das ist die Wiege der abendländischen Philosophie. Bis heute sind Persönlichkeiten bekannt, die in Athen zu Hause waren, die da gelehrt haben. Sokrates zum Beispiel, Platon, der Philosoph, Diogenes, Aristoteles, alle haben sie in Athen gewirkt, haben in Athen gelebt und von dort hat sich ihr Denken und Wirken verbreitet. Und das ist ein Augenblick von höchster Spannung. Größter Bedeutung auch. Paulus macht da einen Rundgang durch Athen, auf dem Areopag, also dem Marktplatz, da wo sich das Leben abgespielt hat. Und da stellt er fest, ja, die Athener, das sind wirklich religiöse, interessierte Menschen, dieser Athener. Sie hatten große Angst, sie könnten irgendeinen Gott, der es wert war zu verehren. Sie könnten irgend so einen Gott vergessen haben. Kein Gott sollte vergessen werden, weil man könnte ja dafür bestraft werden. Also so tief dieses religiöse Denken, wenn ich was auslasse, was nicht tue, dann bestraft mich Gott. Gott könnte uns ja bestrafen. Und deswegen haben sie mitten auf dem Marktplatz in Athen auch einen Altar errichtet, für einen unbekannten Gott. Als ich das so das erste Mal wieder gelesen habe zur Vorbereitung der Predigt, da habe ich mir gedacht, eigentlich Paulus, gläubiger Jude, der konnte das Schma Israel, also das Bekenntnis Israels, dass es nur einen Gott gibt, das war ganz tief in ihm verinnerlicht. Und eigentlich wird man ja denken, der müsste sich geradezu abgestoßen davon fühlen, dass die Athener da so viele Gottheiten verehren und die alle so schön fleißig auf dem Areopag zur Schau stellen, diese Gottheiten. Aber Paulus geht da diesmal anders ran. Er sagt sogar, dieser Ausdruck des religiösen Eifers, den die Athener da zeigen, der ist jetzt gerade auch im Blick, dass er dort das Evangelium verkünden will, der ist eigentlich gar nicht nur negativ zu bewerten. Und anknüpfend an seine Beobachtung, die er da gemacht hat, fährt er fort. Den unbekannten Gott, den ihr bisher nicht kennt, genau diesen unbekannten Gott, den will ich jetzt mit euch bekannt machen. Dafür ist er gesandt worden als Apostel, um verlorenen Menschen diesen unbekannten Gott zu bringen. Und diesem einen Gott gegenüber, den er jetzt vorstellen will, dem gegenüber zählen all diese anderen von Menschen erdachten Gottheiten, ob sie aus Gold, Silber, ob sie aus Stein gemeißelt sind, gegenüber diesem einen lebendigen Gott zählen diese erdachten Gottheiten überhaupt nichts. Merkt das? Da ist Kritik dahinter auch, aber die ist gut verpackt in dem, was Paulus sagt, ja. Ich versuche mir mal vorzustellen, wenn Paulus heute hier bei uns wäre, wenn er durch Frankfurt gehen würde. Natürlich außerhalb von Lockdown-Zeiten wegen Corona. Wie wird's ihm denn da gehen, wenn er mal das religiöse Leben in Frankfurt beobachten würde? Ich erstmal mit so einem Blick auf die Skyline. Was würde er denn da wahrnehmen? Vielleicht an unbekannten Gottheiten, die da verehrt werden. Was würde er denn da vielleicht in seiner Predigt aufnehmen, wenn er an die Frankfurter diese Worte richten würde? Ich glaube zunächst einmal, da würde er sicher unsere Kirchen sehen. Kirchgebäude sieht man immer noch leicht, und auch wenn damals bei den ersten Christen da das Kreuz noch nicht so das erste Symbol für den Glauben gewesen ist, ich könnte mir schon vorstellen, Paulus könnte erkennen, dass diese Gebäude, diese Kirchen etwas mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Wohl schon interessant wäre, was Paulus zu den Kirchgebäuden sagen würde. Und da sind die vielen Kirchen noch in Frankfurt. Und vielen immer noch religiösen Menschen, für die haben sie immer noch eine Bedeutung. Schön groß, ehrwürdig. Und wenn sie innen schön geschmückt sind, ja, umso besser. Einen Gedanken möchte ich da noch hinzufügen. Ich habe manchmal den Eindruck, die unsere Kirchgebäude, die sind so Erinnerungszeichen für genau so einen unbekannten Gott geworden. Oder vielleicht besser gesagt, für einen wieder unbekannten Gott. Worauf wird Paulus sonst noch stoßen? Ich glaube, ihm würde viel Interessantes auffallen. Auf der Zeile die großen Kaufhäuser, ein ungebrochener Sturm von Menschen, der sich da ergießt. In einigen, da ertönt leise Musik im Hintergrund. Gedämpfte Geräusche überall. Vielleicht wird er Menschen wahrnehmen, die sich vieles betrachten, vielleicht prüfen. Was suchen die Menschen hier, fragt er sich vielleicht. Suchen sie nur das, was sie sehen, was sie auswählen, was sie kaufen? Oder suchen sie vielleicht eigentlich noch was ganz anderes? Wenn er weiter auf der Zeil laufen wird, dann wird Paulus auch Stände entdecken, an denen Menschen nicht nur Ware anbieten, sondern wo man religiöse Überzeugungen, politische Statements, gerade vor einer Wahl, aber wo man auch allerhand Weltanschauliches mitbekommen kann, wo das angesprochen wird. Und offensichtlich finden sich auch hier Menschen, die sich von so etwas ansprechen lassen. In der Buchhandlung, da würden ihm viele Bücher auffallen, von Reisen, von fernen Ländern und vielleicht auch irgendwo in einer Ecke, da würde er Schriften und Bücher über Horoskope und andere weltschauliche religiöse Themen finden, nicht nur aus dem christlichen Bereich. Er wird Bücher finden von Spiritualität, von Heil und Ganzheit, Bücher finden, wovon Universalität die Rede ist. Vielleicht wird Paulus sich überlegen, warum so viele das kaufen. Was erhoffen sie denn davon? Dann, glaube ich, würden Paulus die Türme der Banken auffallen. Heute sind sie höher als die Kirchgebäude und dominieren das Stadtbild. Vielleicht wird ihm auffallen, dass der Götze DAX da ganz fleißig gehandelt wird, von manchen sogar verehrt wird. Weiter würden ihm vielleicht die Arztpraxen und die Apotheken auffallen. Wenn er etwas weiter hinauskäme, würde er die großen Krankenhäuser wahrnehmen. Was dem Menschen am wichtigsten ist, das bauen sie auch am größten. Er wird da aber auch viel Leid und Elend zu sehen bekommen. aber auch viel an Sehnsucht, an Hoffnung, viel an Enttäuschung und Vertrauen. Abends wird er vielleicht auf eine Diskothek stoßen und drinnen neben Krach und Ausgelassenheit auch das Versunkensein junger Menschen bemerken, die in ihrem Leben nach mehr suchen, nach Wärme, die nach Liebe suchen, die sich danach sehnen, geliebt zu werden. Ich breche jetzt hier ab. Da ist immer wieder, glaube ich, wenn auch versteckt, die Sehnsucht, die Suche nach mehr. Manchmal im ganz materialistischen Sinne mehr haben wollen. Aber manchmal bei einem kleinen Rundgang durch Frankfurt ist auch erkennbar geworden, da ist bei vielen geht es um mehr als nur das Äußere. Die sehnen sich nach etwas. Wirkliches Leben. Mehr Leben. Vielleicht wird Paulus es so sagen. Was ihr sucht, oft sehr unklar, oft verworren, das möchte ich euch jetzt sagen. Dazu bin ich nämlich gesandt worden, um euch genau das zu bringen. Ihr sucht das Leben, ihr sucht mehr vom Leben. Ich nenne euch jetzt den, der das Leben, der die Erfüllung des Lebens ist. Ich nenne euch jetzt den, der euch ins Leben gerufen hat und der die Beziehung mit euch möchte. Weil euer Leben, weil ihr selbst wie überhaupt alles von Gott kommt, weil ihr ihm gehört, auch wenn ihr das nicht wisst, noch nicht wisst, nenne ich euch den, der eurem Leben Sinn geben kann. Ich finde immer ein Zitat von einem Kirchenvater, also einem Theologen der alten Kirche, das bringt das wunderbar zum Ausdruck. Augustinus, der sagte mal, du Gott hast uns auf dich hingeschaffen. Und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. In einer unter Umständen verschütteten Weise, da sitzt die Ahnung vom unbekannten Gott ganz tief in den Menschen drin. Damals in Athen war das so, wo sie ihm sogar einen Altar errichtet haben. Aber ich glaube, das ist heute nicht anders bei Menschen. Diese Ahnung vom unbekannten Gott, dass da etwas ist, dass da etwas sein muss, das ist tief in Menschen verankert, so wie bei den Athenern. Wie vielen Menschen, die teils auch aktiv in Kirchengemeinden mitarbeiten, ist aber auch dieser Gott leider immer noch der Unbekannte, der nicht näher definierbare Gott. Da hat man teilweise Angst, eine genaue Aussage über ihn zu machen, weil unter anderen Namen, da wäre er ja auch in anderen Religionen und anderen Weltanschauungen zu finden. Also vielleicht doch etwas in den vielen von Menschenhand und Menschenverstand gemachten und erdachten Gottheiten. Aber da widerspricht jetzt Paulus. Gott hat sich als Jesus Christus bekannt gemacht. In Jesus Christus allein, in ihm, da dürfen Menschen, die früher den falschen, den unpersönlichen, den philosophischen Gedankengängen gefolgt sind, die vielleicht in der Esoterik verhaftet waren, als Jesus Christus dürfen sie Gott erkennen, da dürfen sie erfahren, wer Gott ist, da dürfen sie erfahren, was Gott denkt und vor allem dürfen sie da die Liebe erfahren, die Gott für seine Menschen hat. In Jesus Christus bietet uns Gott an, den unbekannten Gott bekannt werden zu lassen. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir ihm vertrauen, dann dürfen wir erleben, dass sein heiliges Kreuzopfer, dass das alles auslöscht, alles wegnimmt, alles aus dem Weg schafft, was die Beziehung zu ihm verhindert und was ihn unbekannt bleiben lässt. Am Kreuz Da darfst du in das innerste Wesen Gottes hineinschauen. Da darfst du sehen, wie wichtig du diesem Gott bist. All die Sünde, all die Schuld von Menschen, von Christinnen und Christen, die sie auf sich geladen haben, wenn sie anderen Göttern, man kann sie auch Geld, Macht, Konsum und Wohlstand nennen, wenn sie diesen anderen Göttern hinterhergelaufen sind und dann gegen das erste Gebot verstoßen haben, dafür trägt Jesus die Schuld am Kreuz. In Jesus Christus, da kann er, der unbekannte Gott, erkannt werden. Und wenn er erkannt wurde, dann gibt er dir mit seinem Heiligen Geist auch die Kraft, dass du ihn bekennen kannst. Und dafür, so Paulus, gibt es einen ganz konkreten Beweis. Gott bietet den Glauben an, indem er Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist der Beweis. Gott hat Jesus Christus nicht im Tod gelassen, sondern von den Toten auferweckt. Ostern, was wir vor 3 Wochen gefeiert haben, und wir feiern das auch heute am 3. Sonntag nach Ostern, das ist das zentrale Ereignis für unseren Glauben. Das ist die zentrale Bedeutung unseres Glaubens, ist in diesem Ostergeschehen vorhanden, weil sich Gott bedingungslos an Jesus Christus bindet, weil er eines ist mit ihm, weil sich an Ostern die Ewigkeit schon in der Geschichte ereignet hat, weil der unschuldig ermordete Jesus lebt. Man kann ihm begegnen, man kann ihn berühren, man kann seine Wundmale betasten. Erinnert euch an den Apostel Thomas, der dürfte ihn berühren, dürfte sogar mit ihm zusammen essen. Und genau das, dieser zentrale Punkt des christlichen Glaubens, die Auferstehung von den Toten, da hat man den Eindruck, der scheint einigen in Athen zu krass zu sein, zu fremd, für ihre religiösen Vorstellungen nicht begreifbar. Die Welt der Athener, das ist eine Welt der Gedanken, der weisen, durchdachten Überlegung. Da wird ein Toter nicht wieder lebendig. Und die würden auch sagen, wieso soll der Tote wieder lebendig werden? Seine Seele, die lebt ja weiter, seine Gedanken, die er sich gemacht hat. Der Körper, der ist ja, sperrt das alles nur aus. Weshalb soll dann ein Toter überhaupt auferstehen? Ich sehe manchmal bei Beerdigungen Leute vor mir. Intelligente, gebildete, wohlwollende, vielleicht sogar auch noch religiös interessierte Menschen, die sich immer noch so etwas wie eine Achtung für den christlichen Glauben bewahrt haben. Aber wenn ich als Pfarrer dieses unerhörte Wort von der Auferstehung in den Mund nehme, dann geht es ihnen ganz offensichtlich wie damals schon vielen der Athener zu weit. Dann sehe ich so ein bisschen, wie sie die Augenbrauen hochziehen. Als ob sie mir am liebsten sagen wollen, ja, Herr Pfarrer, jetzt übertreiben Sie bitte mal nicht und kommen Sie zurück auf den Boden der Tatsachen. Auferstehung der Toten, das ist ja ein unerhörter Gedanke. Bitte ersparen Sie uns aufgeklärten Menschen das doch bitte. In Athen, da war es genauso. Als Paulus das in den Mund nimmt, da verlassen Paulus viele Zuhörer. Ich finde, im Text, im Predigttext, kann man das sehr gut erkennen, wie das ist, wenn Menschen Evangelium, wenn Menschen frohe Botschaft verkündigt wird. Vielleicht habt ihr das auch mal überlegt. Ihr wisst, wie ihr jede Party sprengen könnt, indem ihr euch einfach dazu bekennt, Christ zu sein. Und wenn ihr dann noch sagt, die Bibel haltet ihr für Gottes unfehlbares Wort, oh, dann kommt der Shitstorm vielleicht schon über euch. Aber Paulus beschreibt 3 Gruppen, 3 Zuhörergruppen sozusagen. Da ist die erste Hörergruppe, die Paulus da hat. Und das könnte man sagen, ja, das ist die Gruppe, die bleiben lieber religiöse Menschen. Also ihr wisst ja, Religion ist der größte Feind des Christentums. Religiöses Verhalten, das steht so gegen das Evangelium. Ja, sie bleiben lieber religiöse Menschen, die etwas vom Göttlichen erahnen, aber den ihnen unbekannten Gott, der ihrem Leben Sinn geben könnte, der ihnen das Leben zum Geschenk machen will, den lassen sie lieber den unbekannten Gott bleiben. Wie heißt im Volksmund, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen? Ja, so gehen die vor. Vielleicht haben sie auch schlichtweg Angst. Es könnte für sie ja große Konsequenzen haben, wenn sie erfahren würden, welchen Anspruch dieser Gott an ihr Leben stellt, wenn sie es ihm übergeben. Das ist die erste Gruppe, die macht sich vom Acker, die bleibt lieber religiös. Die ist damit zufrieden, den Altar für den unbekannten Gott auf dem Marktplatz stehen zu haben. Dann gibt es eine zweite Hörergruppe. Andere sind interessiert an dem, was Paulus über diesen unbekannten Gott erzählt. Die hören zu, hören sich das an, fühlen sich vielleicht sogar angesprochen von dem, was Paulus da sagt. Aber eine endgültige Entscheidung treffen für das Evangelium, nee, das wollen sie nicht. Das hat noch Zeit, das eilt ja nicht. Lieber noch ein bisschen hören, lieber noch ein bisschen überlegen. In meiner alten Gemeinde habe ich diesen Spruch gelernt, die Wartebank ist der Lieblingsort des Teufels. Und so ist es da auch. Wir schieben die Entscheidung weg. Hat noch Zeit. Vielleicht bis kurz vorm Tod. Wer weiß denn, ob ich nicht nachher rausgehe, vom Auto überfahren werde. Schiebt diese Entscheidung nicht weg. Trifft diese Entscheidung schnell für Jesus Christus. Und dann ist da eine dritte Hörergruppe. Lukas berichtet in unserem Predigttext, einige schlossen sich ihnen an, wurden gläubig, ließen sich mit großer Sicherheit von Paulus oder seinen Mitarbeitern taufen. Einige, vielleicht wenige, wollen nicht länger in der religiösen Gedankenwelt verbleiben, wollen nicht länger bloß religiöse Menschen sein, sondern wollen den wirklich kennenlernen, der als Jesus Christus zum Menschen aus Fleisch und Blut geworden ist, der sich jetzt mit ihnen bekannt machen will. Dionysius und Damaris, ein Mann, eine Frau. Diese beiden Namen überliefert uns Lukas in seiner Apostelgeschichte. Sie haben an diesem Tag das Größte, das Wunderbarste, das Beste erfahren, was einem Menschen passieren kann. Sind zum Glauben gekommen. Verehren nicht länger einen unbekannten Gott, sondern sie dürfen jetzt im Vertrauen auf Jesus Christus Gott ihren Vater nennen. Dionysius und Damaris, zwei Namen. Und im Lauf der Kirchengeschichte, da sind noch viele andere Namen zu diesen beiden Namen dazugekommen. Namen, die jetzt geschrieben stehen im Buch des Lebens. Es ist für mich als Pfarrer immer einer der schönsten Momente, wenn wir auf Konfirmandenfreizeit sind, Klostermühle, und man genau das erleben darf. Der Gott, den sie vielleicht im Kindergottesdienst schon mal kennengelernt haben, der will jetzt in ihrem Leben kein unbekannter Gott sein. Wenn sie das erleben, ich darf zu ihm gehören, darf ihm mein Leben übergeben, weil Jesus Christus sein Leben mir am Kreuz geschenkt hat. Jubilate heißt dieser dritte Sonntag nach Ostern. Es geht heute um die neue Schöpfung, in Jesus Christus neue Schöpfung werden, so wie Dionysius und Damaris damals auf dem Areopag in Athen. Und auch du bist heute eingeladen. Vielleicht ist dir dieser Gott unbekannt, aber er möchte in deinem Leben bekannt werden. Er will als Jesus Christus in dein Leben hineinkommen. Du musst nicht länger irgendeinem unbekannten Gott hinterherlaufen, der dich mit irgendwelchen religiösen Riten knechtet oder verängstigt. Du darfst zu dem Gott kommen, der dir als Jesus Christus das Leben schenken will. Ich finde, das ist Grund zum Jubeln. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.